Und wenn man halt das Timing richtig macht, die richtigen Nährstoffe dem Körper dann gibt, dann erholt man sich halt viel, viel schneller. Die Muskeln reparieren besser. Die Energiereserve wird da aufgefüllt. Das Immunsystem wird unterstützt. Also das ist eine ganze Kette von positiven Dingen, die man da anschiebt. Und darum finde ich das immer total schade, wenn das jemand überhaupt nicht wahrnimmt, diese große Chance.
Was ist, wenn ich dir sage, dass dein Trainingserfolg nicht allein von deinen Trainingseinheiten abhängt? Ein Großteil der Anpassung findet nämlich während der Regenerationsphase statt. Denn nach dem Sport erholt sich der Körper und passt sich an die neuen Reize an. Und wir können ihn mit der richtigen Ernährung dabei unterstützen. Welche Lebensmittel uns schneller wieder fit werden lassen, warum das richtige Timing der Mahlzeiten der Schlüssel zum Erfolg ist und wieso Kohlenhydrate unsere FreundInnen sind, erfahren wir von Ex-Profi-Triathletin, Ernährungsberaterin, Coach und Strahlefrau Heidi Sessner. Sie erklärt uns außerdem, was es mit dem Mythos der roten Beete auf sich hat, wie uns fermentierte Lebensmittel bei der Erholung unterstützen und wie eine gute Balance zwischen Mahlzeiten aus komplexen Lebensmitteln und Snacks wahre Wunder bei der Regeneration bewirken können. Ich bin Lilly aus der Hillis Running Redaktion und wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge.
Hallo Heidi, schön, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast bist. Und ich muss ja sagen, ich bin schon länger ein kleiner Fan von dir und deswegen freue ich mich richtig, dass es heute geklappt hat.
Oh, das freut mich sehr. Ich fühle mich total geehrt, heute bei euch im Podcast zu sein. Und ja, vielen, vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Also wir wollen ja heute über die Ernährung für eine schnellere Recovery sprechen. Und da bin ich letztens drauf gestoßen, weil ich nämlich überlegt habe, was ich eigentlich am allerliebsten nach dem Sport esse und ob das überhaupt was für meine Recovery bringt. Und da wollte ich dich im gleichen Zug fragen, ob du denn ein Lieblingsessen nach einer Sporteinheit hast.
Erstmal muss ich dir ein großes Lob aussprechen. Es ist ja super, dass du dir überhaupt Gedanken darüber machst, weil ich glaube, das ist so der Hauptfehler, dass die meisten die Regeneration so einfach geschehen lassen und sich überhaupt keine Gedanken machen. Und wenn man sich halt vorher schon überlegt, was esse ich denn oder was esse ich gern nach dem Sport, dann ist das ja schon mal die halbe Miete. Und ich in meiner Arbeit helfe den Athleten hauptsächlich beim Abnehmen oder wenn sie halt irgendwelche Probleme haben. Und da habe ich halt auch schon gemerkt, dass das Timing ganz oft falsch ist und in die falsche Richtung geht. Und darum, wenn man mal Lust hat auf ein Eis, auf ein Stückle Kuchen oder so, dann ist das auf jeden Fall nach dem Training viel, viel besser investiert als abends auf der Couch, wenn man dann zur Ruhe kommt.
Boah, das ist sehr spannend. Ich glaube, da gehen wir später auf jeden Fall nochmal drauf ein. Und weil du ja auch gerade meintest, dass du mit AthletInnen arbeitest und dass das Timing ja auch echt wichtig ist. Ich habe letztens den Ironman in Frankfurt so ein bisschen mitverfolgt. Und da gab es ja, glaube ich, ein kleines Eklat von dem Sieger, wo niemand drum rumgekommen ist, das nicht zu erfahren. Das sah ja auch so aus, als hätte der so ein bisschen Probleme mit dem Timing gehabt. Ich glaube, Christian hatte sich auf der Strecke beim Laufen dann übergeben, ne? Und ist einfach weitergelaufen.
Ja, also der ist schon brutal. Ich finde den cool, also wie er das gemacht hat. Und man muss ja wirklich sagen, der war in der Olympia-Vorbereitung, da war der Schwerpunkt garantiert ein ganz anderer. Natürlich legt der garantiert großen Wert auf die Regeneration, aber man muss halt auch die Nahrungsaufnahme beim Wettkampf trainieren. Und da ist es schon was anderes, ob man auf der olympischen Distanz unterwegs ist oder ob man dann einen Ironman macht. Und das hat er auch, oder ich habe es halt in einem Interview gehört, dass er gesagt hat, das war jetzt nicht so der große Fokus. Und da hat er dann tatsächlich Probleme gekriegt. Aber wie er dann trotz Problemen damit umgegangen ist, das war halt großartig.
Ja, ich fand es auch wahnsinnig mit anzugucken, wenn man sieht, was das halt bedeutet. Und ich glaube, da muss man sich im Nachhinein auf jeden Fall richtig hart wieder erholen, damit man dann später wieder ins Training starten kann. Und wir wollen uns ja heute damit beschäftigen, wie man das am besten mit der Ernährung unterstützen kann. Und deswegen würde ich dich als allererstes gern fragen, wie groß der Einfluss überhaupt von der Ernährung auf unsere Erholung nach dem Training ist.
Oh, der ist riesig und der wird total unterschätzt. Und in der Zusammenarbeit mit den Sportlern oder wir organisieren auch Trainingslager, wo man ja ganz hautnah an den Athleten ist, da merkt man oft, wie wenig Gedanken sich die meisten machen. Und wenn man halt das Timing richtig macht, die richtigen Nährstoffe dem Körper dann gibt, dann erholt man sich halt viel, viel schneller. Die Muskeln reparieren besser. Die Energiereserve wird da aufgefüllt, das Immunsystem wird unterstützt. Also das ist eine ganze Kette von positiven Dingen, die man da anschiebt. Und darum finde ich das immer total schade, wenn das jemand überhaupt nicht wahrnimmt, diese große Chance.
Du hast ja gerade auch schon über die Nährstoffe gesprochen. Welche Makronährstoffe sind denn gerade für LäuferInnen entscheidend? Weil es gibt ja KraftsportlerInnen, da hört man ja immer wieder Proteine, Proteine, Proteine. Wir leben nur von Proteinen, so wachsen die Muskeln. Und da stellt sich natürlich die Umkehrfrage, wie ist das eigentlich bei LäuferInnen? Muss man da einen bestimmten Fokus auf was legen?
Also es ist immer eine Mischung aus verschiedenen Nährstoffen. Aber die Kohlenhydrate, die spielen schon eine ganz, ganz wichtige Rolle in Verbindung mit Eiweißen. Natürlich sind Fette auch wichtig. Aber ich würde mal sagen, so die ersten 30 Minuten nach dem Training, da sind einfach so die Kohlenhydrate und die Proteine erstmal elementar wichtig. Und die Kraftsportler, die kennt man ja so, ja, man trainiert im Fitnessstudio und dann nimmt man Eiweißshake zu sich. Das ist irgendwie schon so in den Köpfen von ganz, ganz vielen drin. Und meine Erfahrung der letzten 10 Jahre ist eigentlich, dass viele Sportler oder Ausdauersportler fast ein bisschen Angst haben, dann nach dem Sport zu viel zu essen oder vor allem Kohlenhydrate zuzuführen und da dann das wichtige Zeitfenster einfach verpassen. Und dann kommt das Ganze aber oft wie so ein Bumerang zurück. Wenn man da sich schlampig ernährt quasi, man sitzt dann abends auf der Couch, guckt vielleicht dann doch noch eine Serie oder irgendwas und dann merkt man, Mensch, hab ich einen Kohldampf. Und dann fängt man an, irgendwelche Sachen unkontrolliert zu essen. Und es wäre ja viel, viel sinnvoller, unmittelbar nach dem Training dem Körper das zu geben, was er tatsächlich braucht. Dann kommt es auch da an, man regeneriert schneller, das Training wirkt viel besser. Und dann sind die Heißhungerattacken am Abend auch viel, viel geringer.
Also da sehe ich mich auf jeden Fall. Ich habe den Fehler früher auch gemacht. Oder merke das jetzt manchmal noch, wenn ich die Versorgung danach nicht ganz optimal setze. Bei mir ist es nicht an dem Abend, sondern an dem Tag danach. Da bin ich quasi wie so ein Fass ohne Boden. Wenn ich dann aber doch nach dem Lauf zu meiner Zimtschnecke mit Quark greife, das hat mich jetzt gerade ein bisschen beruhigt mit den Kohlenhydraten, bin ich nicht nur glücklich, sondern anscheinend bringt es meinem Körper ja auch noch was.
Ja, auf jeden Fall.
Was ich in dem Zusammenhang auch immer ganz spannend finde, also ich bin ja jetzt eine Frau, da ist aber halt auch die Frage, ob denn Männer und Frauen, was das angeht, auf die gleiche Ernährungsstrategie setzen sollten.
Also vom Grund auf kann man sagen, ja, erstmal ist das Gleiche für beide Geschlechter erstmal wichtig, also Kohlenhydrate und Eiweiß. Klar, Männer haben meistens einen höheren Muskelanteil, dann haben die auch einen höheren Gesamtkalorienumsatz. Wir Frauen haben ja auch noch Hormonschwankungen. Und wenn wir unsere Periode beispielsweise haben, dann verlieren wir ja viel Blut, dann ist auch der Eisengehalt oft ein bisschen niedrig und das ist, kann ja bei Läuferinnen dann echt ein Problem werden, so ein Eisenmangel, da fühlt man sich ja so müde und so erschöpft und ist auch lustlos aufs Training. Also da ist es schon wichtig, dass man immer wieder auch mal die Blutwerte kontrollieren lässt. Aber ich würde jetzt so sagen, unmittelbar nach dem Training, da ist es schon gut, wenn man erstmal die Kohlenhydrate und die Eiweiße in den Vordergrund stellt. Gute Fette sind natürlich auch extrem wichtig, weil die ja auch Entzündungen hemmen können. Aber ich denke, da kommen wir dann vielleicht auch im Detail noch drauf, wie wichtig das ganze Gesamtpaket ist, dass wir uns einfach nährstoffreich ernähren. Und ich tue mir da einfach auch ein bisschen schwer, einzelne Punkte rauszugreifen. Das ist auch ganz oft so, dass mich jemand fragt, ja, wenn ich doch einen Eiweißshake nach dem Training nehme, dann ist doch alles in Ordnung oder so ein Recovery-Shake. Und dann denke ich mir, ja, das ist schon mal nicht schlecht, aber ich bin halt ein großer Fan von echtem Essen und ich merke halt, dass viele so die Abkürzung suchen. Und nur weil ich dann irgendeinen Shake von einer ganz tollen Marke nehme, bedeutet das ja noch lange nicht, dass mein Körper alles kriegt. Und es macht ja auch so Spaß zu essen. Also wenn das Essen bunt ist und ich liebe einfach, das auch mit anderen zusammenzusitzen, das Essen zu genießen. Und ich finde, der Genuss, der darf halt auch nicht auf der Strecke bleiben.
Ja, definitiv. Das gehört ja dazu. Also Essen ist natürlich Treibstoff, aber irgendwo bei uns ja auch ein großes Kulturgut. Und würdest du sagen, dass gerade so dieser Rückgriff auf einen Recovery Shake, für den man ja auch nicht wenig Geld bezahlt, was er natürlich dann suggeriert, da muss einmal alles drin sein, vielleicht mit zu den häufigsten Fehlern gehört in der Versorgung nach dem Training oder zählen da noch andere Dinge mit rein?
Also ein Recovery Shake ist ja nichts Schlechtes. Also es ist ja schon mal gut, wenn das jemand macht auf jeden Fall. Besser, wie wenn man gar nichts macht. Aber es muss ja nicht immer der teure, gekaufte Recovery Shake sein, sondern es können ja ganz wilde Kombinationen sein. Man muss da einfach drauf achten. Je nachdem, wie hart wir trainiert haben, brauchen wir halt einen unterschiedlichen Anteil von Kohlenhydraten und Eiweiß. Und man kann mal so ganz grob sagen, wenn ich jetzt so richtig hart trainiert habe, keine Ahnung, in Tempoläufe auf der Bahn, Berganläufe, einen langen Lauf oder also ich komme so richtig fertig heim, dann kann man mal so ganz grob sagen, dass wir so 0,4 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht LBM brauchen, also Lean Body Mass. Da nimmt man eigentlich die fettfreie Masse und dazu dann die doppelte oder dreifache Menge Kohlenhydrate. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen 75-Kilo-Sportler habe, 75 mal 0,4, da sind wir dann bei 30 Gramm Protein, wo der Sportler nach dem Training zuführen sollte. Und wenn es dann eine ganz harte Trainingseinheit war, die dreifache Menge an Kohlenhydraten, also das kriegt dann auch im Kopf hin, das wären dann 90 Gramm Kohlenhydrate. Und wie ich das dann aufbaue, ist ja eigentlich, also jetzt nicht egal, aber da kann ich schon eine gewisse Freiheit haben. Da kann ich ja zum Beispiel auch mal sagen, ich hole mir eine Breze vom Bäcker, weil es einfach ist und trinke dazu eine Buttermilch oder einen Kefir. Oder ich esse ein Porridge und den kann ich mir ja auch gut vorbereiten. Ein bisschen Haferflocke, ein bisschen Skier drauf, ein bisschen Milch, eine Banane noch rein. Oder viele sagen auch nach dem Laufen, oh, Essen ist irgendwie schwierig, wenn ich so hart trainiert habe. Da fällt es mir fast leichter, was zu trinken. Und wenn ich zum Beispiel eine Ananas kaufe, wir sind zu zweit, oh, so eine ganze Ananas kriegen wir gar nicht so einfach aufgegessen, da brennt einmal irgendwann der Mund. Dann mache ich es oft so, dass ich die Hälfte kleinschneide und einfriere. Und diese Ananaswürfel, die gefrorenen, wenn ich die dann nach dem Lauf in den Mixer packe, ein bisschen Milch rein, vielleicht noch eine Banane oder so, dann habe ich ja eigentlich schon einen ziemlich guten Recovery Shake und es schmeckt halt total fruchtig. Oder es gibt auch Untersuchungen, ich glaube, das war in Austin in Texas, haben die das an Fahrradfahrern getestet, dass auch Schokoladenmilch ja tatsächlich die Regeneration optimal quasi unterstützt, weil in Milch, also in Kuhmilch und im Kaba-Pulver Kohlenhydrate und Eiweiß in der Kombi drin sind, die einfach gut für uns ist. Und ja, ich würde jetzt nie sagen, trink ständig Kaba, klar ist da viel Zucker drin, aber wenn ich mir halt mal so ein Tetra-Pack kaufe und ich weiß, danach auf der Bahn brauche ich gleich was, dann kann ich mir noch einen Kühlakku zur Not ins Auto lege, den Kaba draufstelle und dann trinke ich den und dann bin ich halt erstmal versorgt und das ist halt richtig, richtig gut, weil meistens ist es so, also ich komme ja aus dem Triathlon, man ist im Schwimmbad, man trainiert, man duscht, man zieht sich um, bis man dann heimkommt, da ist ja im Nu eine Dreiviertelstunde vorbei und wenn ich dann erst mir überlege, und was esse ich dann jetzt, dann ist halt total viel Zeit vergangen, die verloren ist eigentlich und das ist schade.
Und wie sieht es aus, wenn man längere, niedrigschwelligere Belastungen hat, worauf sollte man dann achten? Also ich denke jetzt vor allen Dingen an sowas. Ich fahre zum Beispiel 2 bis 3 Mal die Woche so zwischen 4 und 6 Stunden Rad. Und da ist aber halt alles im niedrigschwelligen Bereich. Und wie sollte man sich dann danach versorgen? Wir haben jetzt gerade über intensive Einheiten gesprochen.
Ja, also es kommt natürlich auch immer darauf an, wie du dich während der Radausfahrt dann verpflegt hast. Es gibt ja, also jedes Training hat ja einen Sinn. Und wenn ich jetzt bewusst wenig Kohlenhydrate zuführe, bei einer ganz ruhigen Einheit, um den Fettstoffwechsel vielleicht ein bisschen anzukurbeln, dann ist es auch nach der Einheit natürlich total sinnvoll, Kohlenhydrate und Eiweiß zuzuführen. Man muss ja auch immer schauen, muss ich das dann immer bis ans Limit machen? Ich kann mich ja dann auch mal bei 0,3 Gramm Eiweiß pro Kilogramm fettfreie Masse orientieren oder und auch nur die doppelte Menge Kohlenhydrate dann nehmen. Und wenn ich aber eh eine Einheit habe, wo ich, ja, keine Ahnung, eine Kuchenpause gemacht habe mit Freundinnen und da noch mich gut verpflegt habe, dann ist es schon gut, danach auch noch mal was zuzuführen. Aber dann muss das ja nicht ganz so viel sein, wie wenn ich jetzt die ganze Einheit mich schlecht verpflegt habe.
Und das kann man das dann auch auf Long Runs übertragen oder ist es da noch mal ein bisschen anders?
Also ich persönlich finde ja die langen Läufe schon anstrengender wie jetzt lange Radausfahrten. Da ist man ja schon auch dehydriert. Man hat, klar, kann man sich, ich habe dann auch, wo ich Profi war, oft Runden gemacht. Wir wohnen in der Nähe vom Rotsee. Da ist es halt schön, da kann man so eine 7 Kilometer Runde um den See laufen. Und dann sind da so Strandhäuser oder auch Wälder, wo man dann auch hinter einem Busch mal sich eine Flasche deponieren kann und dann wenigstens alle 7 Kilometer oder alle 3,5 Kilometer die Möglichkeit hat, was zu trinken. Aber auch das Dehydrieren, also wenn ich so total ausgetrocknet bin, das ist ja auch ein Teil der Regeneration, dass ich dann gleich auffülle, also rehydriere, das tut ja dem Körper total gut. Und da schadet der Zucker und die Proteine dann auch nicht.
Top. Also die Schokoladenmilch hat mich auf jeden Fall schon mal überzeugt. Das ist was, das werde ich wohl in nächster Zeit mal ausprobieren müssen. Und manchmal kommt man ja vom Training auch recht spät heim. Oder wenn man vor allem auch berufstätig ist und versucht, das irgendwie alles unter den Hut zu kriegen, da habe ich mir natürlich auch die Frage gestellt, wann man denn das letzte Mal vom Schlafengehen essen sollte, damit man Gott trotzdem noch guten Effekt für die Erholung erzielen kann.
Ja, normalerweise hört man ja auch immer, dass man so 1 bis 3 Stunden, bevor man sich ins Bett legt, nichts mehr essen soll, weil wenn der Magen so voll ist, dann schläft man schlechter. Und das stimmt ja natürlich. Ich denke, die Erfahrung hat jeder von uns auch schon mal gemacht. Aber beim Sportler ist es halt doch auch das Allerwichtigste, dass man sich nach dem Training nochmal verpflegt. Das habe ich auch schon ganz, ganz oft die Erfahrung gemacht, dass Sportler gesagt haben, ja, aber wenn ich dann um 9:30 vom Training heimkomme, da kann ich doch nichts mehr essen. Aber wenn ich mich nach dem Training ins Bett lege und ich habe nichts mehr gegessen, manche wachen dann nachts auf, weil sie Hunger bekommen. Du hast ja vorhin auch schon erwähnt, dass du manchmal dich wie gerädert fühlst am nächsten Tag nach dem Training. Und die Dosis ist ja dann auch entscheidend. Ich muss ja dann auch nicht irgendwie 3 Teller große Nudeln oder so essen, sondern wenn ich dem Körper dann einfach noch mal ein bisschen was gebe, dann tue ich dem was total Gutes. Und das würde ich wirklich, also das darf man nicht unterschätzen, die Verpflegung nach dem Training. Und da ist es viel, viel wichtiger, ja, lieber noch ein bisschen Quark, ein paar Haferflocke, ein bisschen Blaubeeren oder Himbeeren oder was auch immer danach dem Körper zu geben. Und dann schlafe ich ja in der Regel auch nicht schlecht. Und gerade das Protein regt ja auch die Muskelproteinsynthese über Nacht an. Das hilft ja dann auch nochmal, dass die Muskulatur, das Fasziengewebe sich einfach auch gut erholt.
Also können wir, was das Timing angeht, auf jeden Fall festhalten, dass es schön wäre, wenn man es schafft, in den ersten 30 Minuten nach dem Training was zu sich zu nehmen. Und dann, selbst wenn man spät nach Hause kommt, so ein kleiner Snack darf schon noch mal drin sein, weil man dem Körper ja dann echt was Gutes tut.
Das wäre natürlich optimal. Also letztendlich ist es ja so, umso schneller ich nach dem Training dem Körper was Gutes tue, also das Richtige gebe, umso schneller hat er auch die Chance, sich zu erholen. Und das kann man sich ja vorstellen wie so ein Fenster, das ist nach dem Training geöffnet und dann schließt sich das ganz langsam wieder. Und wenn ich dann halt erst nach 2 Stunden daheim bin und dem Körper genau das Gleiche gebe, dann kommt das gar nicht mehr so an, wie wenn ich es direkt nach dem Training gebe, weil sich ja das Fenster wieder geschlossen hat. Und dann kommt es halt oft dazu, wie wir es vorhin gesagt haben, zu diesen Heißhungerattacken. Und wenn man dann mal anfängt, ich esse ja nur einen Keks, ich esse nur noch einen zweiten, und dann finden viele einfach kein Ende mehr. Und das ist immer so ein Zeichen, dass das Timing irgendwie auch ja nicht ganz optimal war. Und da lasse ich mir im Coaching immer erstmal eine Woche lang alles abfotografieren, was die Athleten so zu sich nehmen. Und das kann ich auch wirklich als Rat jedem mal geben, auch wenn man keinen Coach sich nehmen möchte oder hat. Das ist so ein Eye-Opener. Wenn man sich wirklich mal eine Woche lang vornimmt, ich fotografiere alles, was ich esse und trinke, notiere mir vielleicht auch mein Training dazu, dann fällt einem auch selber auf, oh mein Gott, immer, wenn ich das oder das mache, dann passiert das oder das. Also es ist unglaublich. Also wenn ich mich schlampig nach dem Training ernähre oder denke, die Kalorien, die kann ich mir jetzt sparen, weil meine Hose ist jetzt gerade ein bisschen zu eng oder so, dann ist es oft so, dass man dann die Kalorien an anderer Stelle wieder zunimmt, wo sie eigentlich viel ungünstiger sind als direkt nach dem Training. Und das finde ich immer das Schöne. Das ist ja heutzutage mit den Smartphones überhaupt kein Problem. Man muss halt nur dran denken. Und dann lernt man sich selber noch besser kennen.
Ja, da habe ich auch dran gedacht, also das gerade meintest, wir geben hier auch öfter gern mal den Tipp mit, ein Trainingstagebuch zu führen. Und da könnte man das ja einfach super ergänzen. Ist ja auch nichts, was man für ewig machen muss, sondern halt diese eine Woche, damit man dann einen Fahrplan hat. Und auf jeden Fall danke fürs Teilen von dem Tipp. Und zur Regeneration gehört ja meistens dann auch noch ein Ruhetag dazu, vor allem wenn man ein intensives Training hatte. Sollten wir da eigentlich genauso essen wie an Trainingstagen?
Das ist eine gute Frage, weil oftmals erlebe ich Sportler, die sagen, ja, wenn ich trainiere, dann darf ich essen und wenn ich nicht trainiere, dann brauche ich ja eigentlich nichts. Und das ist halt schwierig und es ist auch nicht ganz ungefährlich, weil wir brauchen ja letztendlich immer diese Nährstoffe. Und natürlich, wenn ich hart trainiere, wenn ich ein Lauftraining gemacht habe, dann brauche ich natürlich vielleicht mehr Kalorien wie an einem Ruhetag. Aber an einem Ruhetag dann zu sagen, jetzt nehme ich so wenig, wie es nur irgendwie geht zu mir, der Schuss kann halt auch ganz, ganz schnell nach hinten losgehen. Und man kann dann schon die Kalorienzufuhr im Auge behalten, aber die Nährstoffe, die sollten halt trotzdem vorhanden sein. Also ich bin ein großer Fan von nährstoffreich essen. Und wenn wir uns das mal anschauen, welche Lebensmittel sind denn nährstoffreich? Das sind ja auch die, die bunt sind. Und wenn wir einen bunten Teller vor uns haben, ja, das lacht uns ja alle an. Und ich bin jetzt auch kein großer Fan, alles abzuwiegen und kompliziert zu machen. Also mein Mantra ist immer keep it simple. Weil umso komplizierter was ist, umso schneller wirft man das Handtuch und sagt sich, oh, da habe ich überhaupt keine Lust mehr drauf, das passt in meinen stressigen Alltag überhaupt nicht rein. Und darum arbeite ich immer nach so einem Tellerprinzip. Und wenn man sich einen Teller vorstellt und man teilt den einfach mal in der Mitte durch und man hat an einem Restday beispielsweise die Hälfte vom Teller Obst, Gemüse oder Salat, dann ist da ja schon ganz schön viel Volumen drauf und man hat automatisch ganz viel Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, oft auch Ballaststoffe. Und dann haben wir noch die andere Hälfte vom Teller übrig. Und wenn wir den nochmal teilen, dann haben wir ein Viertel. Das sind dann die Proteine. Die sind elementar wichtig. Und da muss ich jetzt mal die Männer loben. Ich merke das, dass die Männer eigentlich echt oft oder meistens gut auf die Proteine achten. Und ich nehme mich da auch nicht aus. Ich muss ganz oft überlegen, ja, was ist denn jetzt eigentlich meine Proteinquelle auf diesem Teller? Die vergesse ich auch ganz schnell. Und dass wir aber immer schauen, jede Mahlzeit sollte auch einen Proteinanteil haben. Und das kann Fisch oder Fleisch sein oder Eier oder Milchprodukte oder Hülsenfrüchte. Also auch in manchen Gemüsesorten ist natürlich schon ein gewisser Proteinanteil drin. Aber dass wir wirklich schauen, wir brauchen Proteine, die halten uns satt, die helfen uns für die Regeneration, für die Muskeln. Und dann haben wir noch ein Viertel übrig und das sind die Kohlenhydrate. Und wenn ich jetzt sage, versucht, die komplex zu halten, dann denke ich mal, dass die meisten da schon was mit anfangen können. Also, dass ein Weißbrot nicht ganz so sinnvoll ist wie ein Vollkornbrot. Ich glaube, das hat jeder schon mal gehört. Und es muss ja nicht immer Brot sein. Man kann ja mal Nudeln oder vielleicht auch Dinkelnudeln oder Vollkornnudeln. Man kann Reis, man kann Quinoa, man kann Kartoffeln, Süßkartoffeln. Alles einfach durchwechseln und dann hat man mit diesem Tellerprinzip eine wunderbare Möglichkeit, dem Körper alles zu geben, was er braucht, ohne dass es stressig wird. Das Ganze natürlich immer ergänzt mit hochwertigen Fetten, also Omega-3-Fettsäuren sind da so ein bisschen das Schlagwort, die wirken entzündungshemmend, die tun uns total gut, die kommen oft zu kurz. Und nach diesem Prinzip kann man sich eigentlich an Ruhetagen gut ernähren, aber auch an Belastungstagen. Und wenn ich jetzt halt einen Belastungstag habe, dann brauche ich halt meistens ein bisschen mehr Kohlenhydrate, weil wir müssen uns ja schon satt essen. Und wenn ich merke, oh Gott, ich kann den ganzen Salat, Gemüse, Obstanteil gar nicht bewältigen, weil das so viel Volumen ist, dann muss der halt ein bisschen geringer werden und der Kohlenhydratanteil geht nach oben. Aber für einen Ruhetag kann man sich ganz gut an diesem ersten Tellermodell eben orientieren.
Ja, das ist ja bestimmt auch total individuell. Gibt es denn trotzdem unter deinen Athletinnen so einen gewissen Renner, was alle gern essen?
Da muss ich jetzt erstmal überlegen. Also eigentlich, jeder hat so unterschiedliche Vorlieben. Meinst du jetzt speziell für einen Ruhetag?
Oder direkt nach dem Training. Also ich habe es zum Beispiel bei mir beobachtet. Ich stehe total auf süße Sachen, ich gebe das offen und ehrlich zu. Und bei mir funktioniert halt echt richtig gut nach einer anstrengenden Einheit ein süßes Teilchen halt und dazu noch irgendwie Quark oder halt Sojaquark oder so ein Kram, damit ich halt auf die Proteine komme, aber trotzdem meine Kohlenhydrate habe. Und ich merke halt ganz oft im Training, dass ich dann schon während des Trainings exakt auf diese Sache Lust habe. Also aus die Kombination aus, auch wenn es kein Vollkornbrötchen ist, aber irgendwas Süßes vom Bäcker und dazu halt ein bisschen Quark. Und das hat sich halt so etabliert. Und deswegen würde ich sagen, das ist so mein Top-Food aktuell.
Und das ist super. Also wenn du das gern isst, dann ist das ja auch eine tolle Belohnung. Das ist ja auch schön, wenn du dich schon drauf freust. Also Kuchen ist schon hoch im Kurs. Ich denke, viele Sportler mögen es gern süß. Und ja, direkt nach dem Sport, der schnelle Zucker geht halt auch schnell ins Blut. Man muss halt immer aufpassen, dass das Ganze nicht zu fettig wird. Also wenn wir jetzt als Beispiel die, was weiß ich, Quarktasche vom Bäcker nehme, die hört sich ja erstmal ganz gut an, weil man sollte ja denken, mit Quark haben wir schon die Proteinquelle. Aber im Blätterteig sind halt ganz oft Transfette. Und diese Transfettsäuren, das sind halt so die schlechtesten Fette, die wir aufnehmen können. Da gibt es auch Studien, dass die Regeneration verlangsamen können. Und darum ist es ja besser, was Fettarmes, aber was quasi Zuckerreiches und Proteinreiches direkt, also die ersten 30 Minuten nach dem Training zuzuführen. Und wenn du da jetzt aber mal, keine Ahnung, ein Stückle Käsekuchen hast oder...
Genau das, sowas eher.
Perfekt, und da spricht überhaupt nichts dagegen. Und dann hat man ja auch nicht immer das Gefühl, oh, ich bin hier so auf Verzicht oder so, sondern dann kann man das auch wirklich genießen ohne Reue. Und dafür am Abend, wenn man dann vielleicht das Gefühl hat, oh, ich brauche vielleicht noch ein bisschen was, dann auf was Gesünderes ausweichen. Also vielleicht den Skier mit ein bisschen Obst oder mal ein bisschen Karotten oder Kohlrabi-Sticks mit Hummus oder so. Das ist dann ja auch was, wo man manchmal diese Heißhungerattacken ein bisschen bekämpfen kann.
Das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Fällt mir gerade auf, ich habe gestern bei einem Triathlon ausgeholfen und war in der Zielverpflegung stationiert und hatte dann natürlich die beste Aufgabe für meine Persönlichkeit. Ich habe den Kuchen ausgegeben. Und an alle, die zuhören, ihr könnt euch ruhig trauen. Ihr habt gerade die Legitimation bekommen, nach einem anstrengenden Wettkampf, zum Beispiel bei Menschen wie mir oder aber anderen, die da ein Stückchen Kuchen pro Person ausgeben, das auch gerne mitzunehmen. Aber es gibt ja auch Lebensmittel oder Nährstoffe, wie du jetzt gerade meintest, die Transfette, die wahrscheinlich die Regeneration auch verlangsamen können. Gibt es da noch irgendwas anderes, wo man besser die Finger von lassen sollte?
Ich denke, Alkohol gehört da auf jeden Fall mit auf die Liste. Alkohol ist ja eigentlich ein Zellgift. Da sollte man schauen, dass man das nicht unbedingt in Verbindung mit dem Training kombinieren. Dann die Transfette. Natürlich, die sind nicht optimal. Koffein kann ja aufputschend wirken. Also das kann ja positiv sein. Aber wenn man das zum Beispiel nach dem Training nimmt und man liegt dann abends im Bett, ist hellwach und kann nicht einschlafen, dann ist es natürlich auch absolut kontraproduktiv. Und die meisten Sportler, die sind ja eigentlich schon auch oft so unter Anspannung. Ich habe auch oft das Gefühl, dass erfolgreiche Sportler auch meistens erfolgreich im Job sind, dass die meistens auch nur eine Familie haben, dass da das Stresslevel eh schon hoch ist. Und da muss man halt auch aufpassen, dass man den Cortisol-Spiegel, also unser Stresshormon, nicht durch das Koffein dann noch weiter hochpeitschen. Also das sollte man schon so ein kleines bisschen im Auge behalten. Und letztendlich, wenn wir einmal ein Stückchen Kuchen essen, da braucht wirklich keiner ein schlechtes Gewissen haben. Letztendlich sollten wir halt darauf achten, dass man halt rund ums Training, also danach am Abend, uns halt dann noch bewusst nährstoffreich ernähren. Wenn ich mich jetzt nur von hochverarbeiteten Lebensmitteln ernähre, dann kann das nicht funktionieren. Also ich brauche diese Vitamine und in Form von echtem Essen kann das der Körper halt auch am allerbesten aufnehmen. Und wenn ich halt nur Kuchen, Kekse, Muffins und so Sachen zu mir nehme, dann komme ich in eine Nährstoffunterversorgung und dann bin ich natürlich nicht so leistungsfähig. Und da merke ich, wie verwundert viele Sportler oft sind. Wenn wir im Trainingslager lang Rad fahren, dann halten wir manchmal an einer Bäckerei an und kehren da geschwind ein. Und dann sagen manche Sportler zu mir, ja Mensch Heidi, wie kannst du jetzt hier ein Stück Kuchen essen? Du warst mal Profisportlerin und bist Ernährungsberaterin. Das haut doch nicht hin. Und dann sage ich ja, wo ist denn der Unterschied, ob ich mir hier jetzt so ein ganz leckeres Stück Kuchen gönne oder ob ich meinen Riegel oder mein Gel nehme? Ich brauche jetzt Zucker, weil wir jetzt dann nochmal 2 Stunden bergig weiterfahren. Und in welcher Form ich das dann zu mir nehme, ist erstmal egal, wenn ich es vertrage. Weil die Verträglichkeit, die spielt halt auch immer eine ganz, ganz große Rolle vorm Training und während dem Training.
Ja, definitiv. Und oft ist es ja auch so, wir haben ja vorhin schon mal über diese Recovery Shakes gesprochen. Und manchmal ist es ja auch so, dass Menschen gerne zu anderen Industrieprodukten greifen, um eventuelle Mängel ausgleichen zu wollen. Also ich möchte vor allem auf die ganzen Supplements raus. Und würdest du da sagen, dass irgendwas davon sinnvoll ist? Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir jetzt schon ein paar Fans gewonnen haben für die ganze Sache Eat the Rainbow und es ist schön, wenn man ganzheitliche Dinge isst, die da sind und halt so ein bisschen auf die Balance achtet. Unabhängig davon, gibt es irgendein Supplement, wo du sagst, das lohnt sich für die Regeneration?
Also ich bin froh, dass du das so zusammengefasst hast, weil die Grundlage ist halt erstmal die ausgewogene Ernährung. Und das ist die Basis von allem. Und wenn die passt, dann können wir uns noch überlegen, was können wir ergänzen? Das heißt ja auch Nahrungsergänzungsmittel. Und wenn ich dann halt manchmal sehe, was da Leute alles nehmen und dann aber zum Frühstück jeden Tag im Trainingslager ein Croissant und abends 5-mal ans Kuchenbuffet, wo ich mir denke, wo ist der Salat, wo sind die Ballaststoffe, wo sind die guten Kohlenhydrate, dann haut das Ganze natürlich nicht langfristig hin. Auf was man achten kann und was wirklich elementar wichtig ist, sind zum Beispiel gute Fette. Also die Omega-3-Fettsäuren, die brauchen wir einfach. Und das ist gar nicht so einfach, an die ranzukommen. Man muss sich da wirklich Gedanken machen, wo sind die drin und wie kann ich die in meine Ernährung integrieren. Und am allerbesten sind sie natürlich im fetten Fisch drin. Und jetzt kann jeder mal ganz tief in sich gehen und überlegen, wie oft esse ich denn Lachs, Thunfisch, Hering, Makrele, Aal oder irgendwie sowas. Die meisten essen das nicht einmal einmal in der Woche. Und dann wird es natürlich schon irgendwie schwierig. Klar, die sind auch in Leinsamen, in Chiasamen, in Avocado, in Nüssen drin. Aber dieses EPA und DHA, also diese besondere Verkettung, sage ich jetzt mal ganz einfach, die ist halt vor allem in den fetten Meeresfischen drin und die brauchen wir halt, weil die halt diese ganz stark entzündungshemmende Eigenschaft hat. Und da sollte man dann vielleicht überlegen, wenn ich nie Fisch esse, kein Leinöl mag und gar nichts von dem ganzen Zeug zu mir nehme, ob ich nicht vielleicht mal den Omega-3-Status bestimmen lasse und dann mal überlege, ob ich vielleicht auch so, es gibt ja auch so Algenöl oder so Grillöl, wo man dann nehmen kann oder halt Kapseln. Aber ich bin jetzt kein Fan, einfach blind zu sagen, nehmt das, das und das, sondern ich finde, es ist immer vernünftig, erstmal zu schauen, wie sieht's bei mir aus und dann entsprechend zu substituieren.
Ja, ich finde, also das ganze Thema rund um Omega-3-Fettsäuren ist halt wirklich richtig, richtig spannend. Und das ist ja nicht nur die entzündungshemmende Sache, sondern da kommen noch einige Dinge mehr dazu. Kann auch für VeganerInnen sehr interessant sein, die hier eventuell zuhören. Und da hat nämlich mein Kollege Elliot mal eine Folge aufgenommen, auch mit einer sehr spannenden Gästin. Die verlinken wir euch natürlich unten in den Shownotes. Da könnt ihr gerne reinhören, wenn ihr da einfach mehr drüber erfahren wollt. Aber wir haben hier ja auch noch wichtige und interessante Sachen zu besprechen. Ich habe mich auch gefragt, ob die Zubereitung meiner Nahrungsmittel eine Rolle spielt. Also ob ich das Ganze jetzt anbrate. Ich hoffe nicht totbrate, ja, was da drin ist, sondern einfach anbrate. Aber ob man es dämpft, ob man es gärt, ob man es roh isst, ob es da Unterschiede für die Erholung gibt.
Ja, das ist natürlich echt auch eine ganz, ganz spannende Sache. Ich veranstalte mit meinem Mann zusammen Online-Kochworkshops. Und das finde ich total schön. Das machen wir dann auch per Zoom. Dann sieht man auch die Mitkochenden. Und da lernt man viel dazu. Und ich habe halt immer das Gefühl, wenn man mal was gemacht hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass man es nochmal macht. Und wenn man selber frisch kocht, dann ist das ja erstmal die halbe Miete. Und dann ist es, ich will jetzt nicht sagen egal, aber dann ist es erstmal wurscht, ob ich das jetzt gebraten habe oder gedämpft habe. Das ist schon mal viel, viel besser, wie wenn ich mir immer die Fertigprodukte einfach so kaufe, weil dann kann ich selber entscheiden, wie viel Fett kommt rein, was für ein Gemüse schnibbel ich noch dazu. Das ist natürlich wirklich Gold wert. Die Zubereitungsart spielt natürlich schon eine große Rolle. Wenn ich dämpfe, dann kann ich natürlich die Vitamine viel, viel besser erhalten. Aber ich finde, es kommt auch immer ein bisschen drauf an, was ich mache. Ich liebe zum Beispiel so Wokgerichte. Ich habe jetzt nicht einmal einen Wok, aber ich nehme halt einfach eine große Pfanne. Und wenn ich da einfach alles Gemüse kurz anbrat und dann kommt ein Schuss Kokosmilch rein und dann mache ich entweder mit Glasnudeln, mit Reis, mit was auch immer, noch eine Beilage dazu und habe da ganz viel Gemüse und hochwertige Proteinquelle drin. Boah, das ist halt einfach ein Hochgenuss und das, da habe ich auch das Gefühl, da schmecke ich die Vitamine raus, weil da halt einfach so viel Frisches drin ist. Und manchmal ist es ja auch so, dass ich einen anderen Geschmack einfach hinkriege, wenn ich es mal anbrat. Das macht ja auch Spaß. Was ich ganz, ganz oft mache beispielsweise ist, dass ich ein Blech nehme, Backpapier drauf, dann muss man halt nicht so viel spüle und dann schnibbel ich alles Gemüse, was ich so finde. Ich fange dann an mit Kartoffel, Süßkartoffel, dass ein bisschen Kohlenhydrate drauf sind und dann, ob das jetzt eine Karotte ist oder ich lege auch Tomate drauf oder Zucchini, Aubergine, ach, was ich halt einfach so finde, Zwiebeln und das kommt dann ab in den Ofen. Das gab es zum Beispiel auch gestern Abend und dazu noch einen Kräuterquark. Und das schmeckt einfach so gut. Und wenn dann was übrig bleibt, dann kann ich es am nächsten Tag zum Beispiel einfach in der Pfanne erwärmen und nochmal ein Ei drüber schlagen. Dann habe ich ein Omelette. Und darum, ich liebe eigentlich die Abwechslung und man kann das schon so ein bisschen für sich nutzen. Aber natürlich, wenn ich was ewig lang warm halte, wenn ich was ewig lang anbrat, durch die hohen Temperaturen, dann können natürlich Nährstoffe zerstört werde und es gibt halt auch hitzeempfindliche Vitamine, wie zum Beispiel Vitamin C oder auch ein paar B-Vitamine. Und das ist natürlich dann schade, wenn ich dann das Essen quasi so totkoche und zerstöre. Und wenn wir da noch kurz bei diesen ganz heißen Temperaturen sind, da ist es natürlich auch entscheidend, was für ein Fett nehme ich. Weil wenn ich dann ein Leinöl nehme, weil ich höre, oh, da sind die meisten Omega-3-Fettsäuren drin, dann mache ich halt einen Riesenfehler, weil Leinöl ist beispielsweise nur für die kalte Küche gedacht. Wenn ich das erhitze, also jedes Öl hat einen Rauchpunkt, dann wirkt es halt krebserregend und dann ist es gesundheitsschädlich. Und darum macht es wirklich Sinn zu schauen, welche Fette kann ich wie hoch erhitzen. Das ist jetzt mit dem Internet ganz einfach auch rauszufinden. Rapsöl und Olivenöl als Beispiel kann man bis 200 Grad ungefähr erhitzen. Und alles, was dann noch höher ist, also ein Steak würde ich jetzt nicht unbedingt mit einem Olivenöl anbraten. Da würde ich dann eher so ein Butterschmalz oder ein Ghee nehmen, weil das ist so einfach total hitzestabil, dass man da kein Risiko eingeht, wenn man dann sich schon die Mühe macht, gell?
Ja, manchmal, also schmeckt es ja dann auch einfach nicht. Also unabhängig davon, dass es schädlich ist, es darf ja auch gut schmecken. Und es schmeckt ja vor allem gut, wenn man auch die richtigen Lebensmittel dafür verwendet. Ich beschäftige mich dann auch, wenn ich Öl einkaufe, welches ich mitnehmen möchte. Wenn man manchmal keinen Empfang im Laden hat, lohnt es sich auch, die Flasche umzudrehen. Des Öfteren steht da drauf, wie hoch die Öle hitzeempfindlich sind oder aber halt auch hitzebeständig. Das fand ich auch ganz spannend. Und ja, Wofür man die alles verwenden kann. Also da kann man eine ganze Weile in der Ölabteilung verbringen.
Ja, das ist ein mega spannendes Thema. Und wenn wir mal so in die typisch deutschen Haushalte reinschauen, dann ist es ja auch echt so, die meisten haben so ein Sonnenblumenöl, Distelöl, Maiskeimöl oder irgendwie sowas zu Hause stehen. Und wenn man sich dann mal anschaut, wie viel Omega-6 und wie viel Omega-3 ist denn in diesen Ölen drin, dann ist es total unterschiedlich. Und wir brauchen beides, also beides ist wichtig. Aber wenn man es mal ganz einfach runterbrechen, kann man sagen, Omega-6 nehmen wir eh schon mehr als genug zu uns und die Omega-3-Fettsäuren kommen eher zu kurz. Und dann ist es ja einfach schön, wenn ich eh die Öle da habe, die besonders viel Omega-3-Fettsäuren haben. Und jetzt nur mal als Beispiel, ein Sonnenblumenöl hat 122 Teile Omega-6 und ein Teil Omega-3. Und ein Rapsöl hat halt 2 bis 3 Teile Omega-6 und ein Teil Omega-3. Das ist halt was total anderes. Und wir alle, also gerade wir Sportler, wir haben ja alle Mikroentzündungen in uns, also jeder Mensch. Wir merken das ja gar nicht, ob das im Darm ist, in der Muskulatur, wir haben Autoimmunerkrankungen, was auch immer. Und die Omega-3-Fettsäuren sind wirklich, wirklich nicht zu unterschätzen. Ich habe mir die Folge auch schon angehört, weil euer Podcast ist natürlich mega spannend, den lasse ich mir ja auch nicht entgehen. Und die war wirklich, wirklich hörenswert.
Wir haben ja gerade eben quasi schon den Mythos rund ums Omega-3 besprochen. Ich habe noch zwei andere Mythen mitgebracht. Und der erste Mythos dreht sich auch um einen Mikronährstoff, und zwar um Magnesium. Stimmt es denn, dass Magnesium zur Recovery beiträgt? Und wir haben ja jetzt oft über ganze Lebensmittel gesprochen, deswegen interessiert es mich natürlich, wie ich das auch, über welche Lebensmittel ich Magnesium dann noch zu mir nehmen kann, falls ich es brauche. Die Antwort bekomme ich ja bestimmt jetzt.
Also Magnesium ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Mineral. Was ich halt auch immer merke, ist, gerade jetzt bei langen Wettkämpfen, bei Ausdauerbelastungen, wie jetzt zum Beispiel so einem Ironman, da kriegen ganz viele Sportler hinten raus beim Marathon dann auch Krämpfe. Und jeder denkt, oder nicht jeder, aber viele denken, oh, ich habe Magnesiummangel oder so. Aber während der Belastung ist das meistens kein Magnesiummangel, sondern oft halt ein Kohlenhydratmangel oder eine Überanspruchung der Muskulatur oder halt nochmal was ganz anderes. Und wenn man dann anfängt, im Training und im Wettkampf irgendwelche Magnesium-Tabletten zu nehmen, dann kann das halt auch ganz, ganz schnell auf dem Dixi-Klo enden. Und das ist halt traurig, wenn jemand gut drauf ist und ja, kann dann die Leistung nicht zeigen, weil der Magen dermaßen rebelliert. Magnesium spielt mit Sicherheit eine ganz, ganz große Rolle für Muskulatur, für Nerven, für alles. Ich habe mal gehört, also ich bin ja keine Ärztin, von dem her will ich da jetzt auch keine ärztlichen Ratschläge geben, kann ich ja gar nicht. Es gibt immer Gegenspieler. Und wenn man dann halt den Gegenspieler von, also Calcium und Magnesium sind meines Wissens nach Gegenspieler. Und wenn ich jetzt immer hochdosiert Magnesium die ganze Zeit einnehmen würde, dann würde quasi ja der Carrier immer das Magnesium nehmen und kann kein Calcium mehr aufnehmen, was ja dann langfristig vielleicht dazu führen könnte, dass meine Knochen instabil sind. Und wenn ich jetzt die ganze Zeit das umgekehrt mache, nur ganz viel Calcium, überhaupt kein Magnesium, geht es in die andere Richtung. Und darum tue ich mir immer schwer zu sagen, ihr müsst so und so viel von dem und dem Präparat nehmen, sondern ich mag es dann viel lieber, dass man da einfach zu Profis geht, zu Spezialisten, die da einfach sich den Körper, das Blutbild, alles anschauen. Und von denen würde ich dann, gerade was so Supplements angeht, denen würde ich dann eher die Kompetenz geben, das zu entscheiden oder einem einen Rat zu geben, was man da einfach zuführen soll.
Ja, und ich glaube, unabhängig davon ist es für SportlerInnen sowieso ratsam, einfach bei ÄrztInnen mal nachzufragen, mal ein Blutbild machen zu lassen, über die Dinge, die man vorhat, zu sprechen und dann zu schauen, hey, wie sieht's denn überhaupt aus, ne? Und der nächste Mythos bezieht sich tatsächlich auf ein ganzheitliches Lebensmittel, was nichts mit irgendwelchen Supplements zu tun hat. Und zwar geht's um die zwei Trendsäfte, Flüssigkeiten, Wurzeln, was auch immer. Und zwar um die Geheimwaffe, Selleriesaft und rote Beete. Was ist da für LäuferInnen und unsere Erholung eigentlich dran?
Das sind wirklich zwei Lebensmittel, die spannend sind, die viele mit Regeneration in Verbindung bringen. Und Selleriesaft hat auch eine entzündungshemmende Eigenschaft. Da sind ganz viele Antioxidantien drin, das wirkt auch entzündungshemmend. Aber die wissenschaftliche Evidenz, die ist schon da. Aber ja, ich kenne jetzt gar niemanden, der Selleriesaft total gern trinkt.
Also ich finde es eklig. Ich esse tatsächlich unglaublich gern rote Beete und das schon immer. Also ich trinke auch nicht den Saft, ich esse halt einfach gern rote Beete und neuerdings rede ich mir ein, dadurch habe ich absolute Spitzensportleistung.
Ja, also es ist wirklich so, das Nitrat in der roten Beete, das wird zu Stickstoffmonoxid umgewandelt und das erweitert die Blutgefäße, verbessert den Blutfluss und reduziert auch den Sauerstoffverbrauch in der Muskulatur. Und das ist schon so, dass man dann das Gefühl hat, das unterstützt die Leistungsfähigkeit. Und da gab es auch eine Studie an Sportlern, bei Radfahrern beispielsweise wurde die Ermüdung reduziert, nachdem sie das dauerhaft eingenommen haben. Also die haben da 500 Milliliter rote Beetesaft jeden Tag vorm Training 2 bis 3 Stunden vorher getrunken. Und man hat es auch an Läufern ausprobiert. Die konnten die 5 Kilometer Bestzeit tatsächlich verbessern. Und das ist natürlich schon cool. Also das motiviert natürlich schon dazu, sowas zu tun. Rote Beete ist mit Sicherheit gesund, Sellerie auch. Ich finde, das Wichtigste ist immer zu gucken, wie verträglich ist das Ganze. Weil es macht natürlich keinen Sinn, jeden Tag den Saft zu trinken und dann jeden Tag beim Training Magenprobleme zu bekommen. Ich glaube, dann lässt man es automatisch auch ganz, ganz schnell wieder sein. Und da muss man halt einfach immer schauen, wie vertrage ich es? Spüre ich selber was? Ist es mir das Ganze wert? Man kann es ja einfach mal ausprobieren. Ich persönlich war ja 14 Jahre lang Profi-Triathletin. Ich kenne jetzt niemand, der das irgendwie dauerhaft durchgezogen hat. Wenn, dann war das immer mal so eine Phase, dass man gesagt hat, ich probiere es mal aus. Und dann haben das auch ein paar gemacht. Aber also ich kenne niemanden, der das jetzt über Jahre oder so gemacht hat. Spannend ist es auf jeden Fall. Und ja, es sind Lebensmittel. Gerade wenn du auch sagst, du isst die rote Beeteknolle ganz gern. Das ist ja auch
super gern.
Ich mag es auch. Und wenn du die frisch aus dem Garten nimmst und es ist die harte Knolle, das ist ja auch was ganz anderes, wenn du die zu dir nimmst, als wenn du dir die roten Beetegläser im Supermarkt kaufst, wo die rote Beete so eingekocht ist. Da hat man ja oft das Gefühl, wenn ich die frische Knolle oder auch selber im Wasser gar koche, dann ist es oft so, dass der Urin sich ja auch noch verfärbt. Dann pinkelt man so rosarot. Ja. Und wenn ich die aus dem Glas esse, da habe ich überhaupt keinen Effekt. Und darum denke ich, ja, umso frischer, umso unverarbeiteter, umso besser. Und ja, Versuch macht klug. Man kann es ja ausprobieren. Die Wissenschaft sagt auf jeden Fall schon, dass da was dran ist. Aber ich denke halt, wenn man es 1-2 Mal macht, dann hat man keinen großen Effekt. Wenn, dann sollte man schon dranbleiben.
Ja, so wie bei allem, was wir heute besprochen haben, dass das immer das ganzheitliche Bild ist. Das passt ja da ziemlich gut dazu und dass der eine Tag jetzt keinen Unterschied macht, aber halt über eine längere Zeit hinweg. Mir ist jetzt tatsächlich noch was eingefallen. Auf der einen Seite könnte man sagen, ich beobachte da auch so eine Art wie kleinen Trend und auf der anderen Seite ist es ja aber was meine Großmutter zum Beispiel mir schon immer mit hinstellt und zwar fermentierte Lebensmittel. Ich glaube, gerade im Trend ist dann halt die asiatische Variante als Kimchi und das, was wir alle Deutschen wahrscheinlich sehr gut kennen, ist dann die deutsche Variante des Sauerkrauts. Und was mir als erstes in den Kopf kommt, ist natürlich auch, bitte nur essen, wenn ihr es auch vertragt. Aber im Rahmen der Podcast-Folge wäre es natürlich auch spannend, ob das irgendwas Positives für LäuferInnen mit sich bringt.
Ja, also fermentierte Lebensmittel, die sind gerade für unsere ganze Darmgesundheit absolut wertvoll. Das sollten wir alle unbedingt ausprobieren und vielleicht auch öfters integrieren in unsere Ernährung. Ich habe mich in das Thema Darmgesundheit das letzte Dreivierteljahr immer tiefer reingearbeitet. Und es ist ja unglaublich, was für eine Rolle der Darm spielt. Darm und Immunsystem, Darm und Gehirn. Also unglaublich. Und es ist so wichtig, dass wir die Darmgesundheit einfach positiv unterstützen. Und dadurch können wir ja auch unser Immunsystem total pushen. Und das ist ja das Allerwichtigste. Wenn wir gesund sind, können wir gut trainieren. Wenn wir krank sind, dann brauchen wir immer erstmal, bis wir uns erholen, bis wir uns zurückarbeiten und so. Also ich bin ein großer Fan von fermentierten Lebensmitteln. Und meine Mama, die hat sogar letztes Sauerkraut mal selber gemacht. Und da habe ich mir noch gedacht, oh, eigentlich muss ich da gleich mal mit hingehen und das lernen. Das ist ja das Allercoolste, wenn man das selber machen kann. Weil wenn ich mir jetzt halt so eine Dose Sauerkraut kaufe aus dem Discounter, dann ist das ja nicht dieses fermentierte Lebensmittel, wie wenn ich mir so frisches Sauerkraut irgendwo aus dem Kühlregal hole. Da muss man dann ja auch noch mal ein bisschen genauer hinschauen. Aber letztendlich tun wir uns da auf jeden Fall was Gutes damit, für die Regeneration und für die komplette Darmgesundheit einfach.
Und es macht halt auch Spaß, zum Beispiel Kimchi selber zu machen. Und das ist recht einfach. Man packt es dann quasi in einen Behälter. Diesen Behälter darf man dann gekonnt ignorieren und vergessen und eine ganze Weile wegstellen. Und dann macht man den wieder auf und auf einmal hat man fertig ein Kimchi. Also ich bin jedes Mal überrascht und habe das Gefühl, ich fütter halt mein Mikrobiom im Darm und gebe damit meinem Körper was Gutes.
Oh, und das ist super, das ist eine gute Vorstellung. Und letztendlich, die Darmbakterien, die wir füttern, die sind natürlich dann auch stark und vorhanden. Und wenn wir dem Körper nur Schrott geben, dann haben wir halt auch nur die negativ oder halt hauptsächlich nicht so gute Darmbakterien. Und wenn dann halt so viel Gutes dabei ist, auch Ballaststoffe muss man da noch mit dazu nehmen. Wenn ich dann also frage, ja, wo sind denn Ballaststoffe eigentlich drin, dann müssen viele erstmal überlegen, ja, mein Gott, keine Ahnung, was sind denn Ballaststoffe? Und Ballaststoffe zählen zu der Rubrik der Kohlenhydrate und das sind quasi so diese Faserstoffe, die auch so in Obst und Gemüse, vor allem in Vollkornprodukten drin sind, auch so ein bisschen in Hülsenfrüchte oder in Nüssen. Und die sind halt genauso gut für den Darm. Wir nehmen die auf, die quellen im Magen-Darm-Trakt auf, halten uns satt und zufrieden und dann scheiden wir die unverdaut quasi wieder aus und dann nehmen die aber noch so Giftstoffe mit. Also die sind wirklich für die ganze Darmgesundheit absolut wertvoll. Aber auch wenn man Gewicht ein bisschen verlieren will. Und also sowas sollte man uns einfach nicht entgehen lassen. Und ich denke, der ganze Mix, der macht es dann letztendlich aus.
Ich glaube auch mal gelesen zu haben, dass die natürliche Bewegung des Darms quasi mit anstoßen, sodass man gar nicht erst ein träges Darmsystem bekommt. Also es ist ja des Öfteren auch so, wenn man jetzt irgendwie eine Diät macht oder weniger isst, dass der Darm recht träge wird und dass man dann einige Tage nicht aufs Klo kann, ist nicht sonderlich schön. Kann ich niemandem empfehlen. Da habe ich, glaube ich, gelesen, dass Ballaststoffe damit helfen können, die Bewegung wieder anzuregen, damit das Gegessene den Körper auch wieder verlassen darf.
Das stimmt, ja. Weil das ist ja auch nicht gut, wenn quasi der Nahrungsbrei da ewig rumliegt. Das ist gut, wenn das durchtransportiert wird. Und wenn man zum Beispiel bettlägerig ist oder auch ältere Leute haben ja ganz, ganz oft mit der Verdauung Schwierigkeiten. Und da sind Ballaststoffe natürlich umso wertvoller.
Also ich habe auf jeden Fall jetzt richtig viel gelernt und ich freue mich auch, viele Sachen auszuprobieren. Zum Schluss würde ich aber noch sehr, sehr gerne wissen wollen, was denn deine drei Go-To-Tipps für die, ich habe es jetzt mal Erholungsernährung genannt, sind.
Also ich denke, das Allerwichtigste ist, dass man sich schon vorm Training überlegt, was will ich nach dem Training meinem Körper Gutes tun. Dass man da keine Zeit verliert, weil dieses Zeitfenster von circa 30 Minuten, das ist halt einfach Gold wert. Das bringt auch was, wenn man es noch 40 Minuten später zu sich nimmt. Aber es ist einfach wichtig, dass man dann nicht erst überlegt, oh, ich würde jetzt gern das und das nehmen. Oh nein, das habe ich gar nicht zu Hause. Jetzt müsste ich noch zum Supermarkt und schwuppsdiwupps ist die Zeit rum und das Fenster geht zu. Und also das wäre jetzt so der erste Tipp, vorher schon Gedanken machen. Das gehört zum Training genauso dazu, die Regeneration wie das Training selbst. Und wenn man Lust hat auf einen Kuchen, auf ein Eis, dann muss man sich das nicht immer verbieten, sondern dann ist nach dem Training oder während dem Training eigentlich die beste Zeit dafür. Ich denke, das ist ja auch vielleicht ein bisschen eine frohe Botschaft, dass nicht alles verboten ist, sondern dass einfach das Timing das alles Entscheidende ist. Und mein dritter Tipp wäre, ja, dass man einfach auch den Fokus auf nährstoffreiche Lebensmittel setzen. Wenn wir bunt essen, wenn wir abwechslungsreich essen, dann macht das Ganze nicht nur Spaß, sondern dann sieht das Ganze halt auch gut aus. Und das ist mir auch immer wichtig, dass Essen halt einfach auch Spaß machen soll. Trotz allem Ehrgeiz ist es doch auch was Geselliges. Essen ist Leidenschaft. Und wenn ich mir bei allem, was ich esse, immer nur Gedanken mache, oh, darf ich das jetzt noch zu mir nehmen oder ist das schlecht für mich, dann verkrampft man halt auch so schnell. Und wenn ich da aber so einen bunten Teller habe, wir haben ja vorhin über die Telleraufteilung schon geredet, dann ist das eigentlich kein Problem. Dann kann man da maximal leistungsfähig sein und den Körper da auch gut unterstützen.
Genauso wie das Training Spaß machen darf, darf also auch die Ernährung Spaß machen. Und das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Dann vielen, vielen lieben Dank für deinen großartigen Input. Und ich muss mich nur noch mal wiederholen. Ich bin tatsächlich jetzt schon so ein bisschen am Überlegen, was ich wohl dann heute nach dem Long Run mal ausprobieren werde. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es unseren HörerInnen genauso geht. Und wo kann man dich denn finden, wenn man mehr über dich wissen möchte?
Ja, erstmal vielen Dank. Das freut mich total, dass ich da sein durfte. Mich findet man auf den gängigen Social-Media-Kanälen, also Heidi Sessner mit SS, ob bei Instagram oder Facebook, Heidi.Sessner oder Heidi-Sessner-Coaching. Und ich habe auch eine Webseite, mein-ernährungscoach.de. Wer möchte, kann da gerne mal vorbeischauen. Und wenn Fragen gekommen sind während im Podcast jetzt, dann freue ich mich natürlich auch über kleine Nachrichten, die ich auch gern beantworte. Ich finde es immer toll, wenn man so ein bisschen die Gedankengänge anstupsen kann und Menschen zum Anregen bringt.
Super, dann wisst ihr draußen, was zu tun ist. Wir verlinken alles wie immer in den Shownotes. Und vielen lieben Dank für deine Zeit, dein Wissen. Und danke an euch da draußen, dass ihr bis hierher dabei geblieben seid, um euch so richtig schön mit Wissen vollsaugen zu lassen. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Und ein Abo wäre auch schön. Sonst sehen wir uns bei Instagram unter achilles.running. Damit ein frohes Training. Lasst es euch schmecken und bleibt gesund.